denke, dass der Abschnitt aus dem Markus-Evangelium, das heute noch als Predigttext vorgeschlagen ist, gut zu diesem Anspiel passt. Das ist Markus 13, Vers 28, folgende. Markus 13, Vers 28, folgende. Da heißt es: Vom Feigenbaum aber lernet das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und die Blätter hervorwachsen, merkt man, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, merken, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen sein wird. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Über jenen Tag aber oder jene Stunde weiß niemand etwas, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern nur der Vater. Seht zu, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Mann, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab, jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen solle. Wachet also, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am späten Abend oder um Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am frühen Morgen, damit er nicht, wenn er auf einmal kommt, euch schlafen findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Wachet. Es geht also um eine Ermahnung zur Wachsamkeit. In diesen Tagen waren ja in Deutschland manche Menschen auch nachts noch wach. Denken wir an diese Nächte in Berlin, als sich die Mauer öffnete und plötzlich die Nacht zum Tag wurde, aus Freude über das neue Zusammensein, das durch viele Jahrzehnte getrennt gewesen war. Man kann also durch Freude wach sein. Oder wenn jemand plötzlich merkt, ich habe den Partner entdeckt für mein Leben, dann ist er wach, nicht, dass er nachts nicht mehr schläft, aber ist ganz wach für diese weitere Entwicklung. Oder wenn jemand sich beruflich plötzlich verbessern kann, ist er hellwach, damit er auch ja hier den richtigen Weg einschlägt. Man kann allerdings auch durch Kummer wach werden. Plötzlich teilt einem ein Arzt irgendeine Diagnose mit und man ist hellwach, weil sie einem so sehr getroffen hat, die ganze Zukunft in Frage stellt. Es gibt also verschiedene Gründe, um wach zu sein. Der Glaube an Jesus bedeutet auch ein Aufwachen. Da gibt es einen schönen Bibelvers in Epheser 5, Vers 14. Wache auf, der du schläfst, steh auf von den Toten, so wird Christus dir leuchten. Ich vergleiche diesen Vers mit einer 3-Stufen-Rakete. Wache auf, der du schläfst, ist die 1. Stufe. Stehe auf von den Toten, ist die 2. Christus wird dir leuchten, die 3. Ich weiß nicht, wie Sie heute Morgen wach geworden sind, ob mit Wecker, ob ohne Wecker. Sonntags wird man ja meistens ohne Wecker wach, wochentags dann eher mit. Jesus macht Leute wach. Plötzlich stellen die fest, dieses Wort, das ich von Gott höre, gilt mir persönlich. Ich dachte bisher immer nur, das sei so eine christliche Theorie, über die man mal nachdenken könnte. Nein, das gilt mir ganz persönlich. Er kennt mich mit Namen. Er redet heute zu mir. Er meint mich, nicht meinen Nachbarn. Noch nicht einmal meinen Ehepartner, mich ganz persönlich. Und da wird auf einmal jemand wach und stellt fest, dieses Wort Gottes ist so persönlich, ich bin jetzt interessiert, ich merke, es betrifft mich. Und dann kommt die 2. Stufe, stehe auf von den Toten. Da ist nicht gedacht, dass irgendwelche Totenerweckungen geschehen, sondern in der Bibel ist jeder Mensch, der Jesus nicht im Herzen hat, geistlich gesehen tot. Ich wiederhole das. In der Bibel ist jeder Mensch, der Jesus nicht im Herzen hat, geistlich gesehen tot. Und zwar von Geburt an schon. Und wenn es heißt, stehe auf von den Toten, dann heißt es, unternimm konkrete Schritte jetzt, damit du von diesem Bereich derer, die Gott nicht kennen, die geistlich tot sind, loskommst und zu diesen Christen dazugehörst, weil Jesus dich liebt. Ja, unternimm konkrete Schritte. Denn jemand, der aufsteht, der schläft nicht wieder ein. Wenn er im Bett liegen bleibt, ist er oft schnell wieder eingeschlafen. Wer aufsteht, schläft nicht mehr. Und dann heißt es, Christus wird dir leuchten, als Licht aufgehen. Plötzlich erkennt jemand, dieser Jesus ist ja keine historische Figur, die damals Bedeutung hatte, sondern der lebt heute, mit dem kann ich ja leben, der liebt mich, er redet zu mir durch sein Wort und ich fange an, zu ihm zu beten. Ich erkenne seine Bedeutung. 3 Stufen, wache auf, steh auf, Christus wird dir als Licht leuchten. Und das finde ich wichtig, Kleine theologische Frage, Drei-Stufen-Rakete, welche Stufen zündet denn Gott von diesen dreien, von dieser Rakete? Das ist die erste Stufe, wache auf. Klar, ich kann mich nicht selbst wecken, ich muss geweckt werden. Die Stufe zündet Gott. Stehe auf, das kann mir keiner abnehmen, das muss ich selber tun. Ich muss selbst Schritte im Glauben gehen und dann Christus wird er als Licht leuchten, das wird wieder Gott übernehmen. So kann ich wach sein und es ist gut, wach zu sein. Wer mitarbeitet bei Gott, bleibt wach. Das ist wichtig. Hier heißt es, so ein Gleichnis, dass Jesus ist wie ein Mann, der außer Hauses ging, außer Landes und jedem Mitarbeiter irgendetwas zu tun auftrug und die Leute haben dann gearbeitet, bis er wiederkam. Sie sollten wachen und arbeiten. Jesus beschäftigt seine Leute, damit sie etwas Sinnvolles in ihrem Leben tun. Jesus beschäftigt seine Leute, damit sie etwas Sinnvolles im Leben tun. Ist nur die Frage, was trägt er mir denn auf zu tun? Und da denke ich, ist das Nächstliegende oft das, was er mir aufträgt. Ich denke an einen Mann, der kam in eine Versammlung. Er sagte, ich habe keine Gabe zu reden. Er war Handwerker, Maurerpolier. Aber er stellte fest, in der Versammlung waren noch keine Stühle gestellt. Irgendjemand hatte das vergessen. Er wusste ja, wie die stehen, die standen jedes Mal gleich, also hat er die Stühle genommen und hat sie hingestellt. Das war eine ganz einfache Arbeit, unscheinbar, aber er hat immer so einfache Dinge weitergetan und schließlich hat Gott ihm die Leitung eines Heimes anvertraut, das er selbst aufbaute für schwer erziehbare Jugendliche aus sozialen Randgruppen. Es fing einmal mit Stühle stellen an und ging dann weiter bis zu dieser großen Verantwortung. Ich denke an junge Leute, die begeistert sind für Jesus. Sie waren unterwegs in einem Hausflur, in einem langen Treppenaufgang über mehrere Stockwerke mit einer älteren gläubigen Frau. Sie war gerade vom Einkaufen gekommen, hatte schwere Taschen in der Hand und diese jungen Damen unterhielten sich ganz begeistert, was sie denn jetzt als nächsten Missionseinsatz für Jesus tun würden, bis sie oben ankamen, ich weiß nicht, im dritten oder vierten Stock. Die Dame hatte immer noch ihre Taschen in der Hand und diese jungen Mädchen sprachen immer noch begeistert von ihrem Einsatz. Ich finde es gut, so einen Einsatz für Jesus zu machen, aber ich finde es auch gut, wenn Gott uns die Augen öffnet, damit wir das Nächstliegende nicht übersehen. Ja, das Nächstliegende sind für mich gerade die Konfirmanden. Wenn ihr bitte so nett wäret und so ruhig seid, dass es sich lohnt, konzentriert hier weiter zu sprechen. Es wäre gut, das Nächstliegende nicht zu übersehen, aber auch das Ferne zu sehen. Dazu gehört auch das ständige Rascheln mit Papier, das stört auch. Ich denke, dass wir hier weitermachen können, dass Jesus der Sieger ist, dass er Frieden schenkt, dass er einfach auch diesen und jenen persönlich anspricht und ihn weiterbringt. Wir hatten in diesem Anspiel etwas gehört von einem Mann, der nicht nur ins Gefängnis kam, sondern er kam in den Tod durch seinen Glauben an Jesus. Er war wach für die Liebe Gottes. Er sah, der Schatz Gottes ist nicht das Geld, sondern sind Menschen, die ich liebe. Und ist die Frage, hat er sein Leben verpasst oder hat er es gefunden? Da waren andere, die sind nach Russland ausgewandert, später nach Südamerika, weil sie als Mennoniten ihren Kriegsdienst nicht leisten wollten und auch nicht mussten am Anfang. Und sie sind heimatlos geworden, haben aber eine neue Heimat gefunden, weil sie mit Jesus weiterleben wollten. Inzwischen unterstützen wir eine dieser Familien zum Beispiel als Missionare, die Familie Dück aus Paraguay, ist eine Mennonitenfamilie, die ursprünglich nach Russland auswanderte, von dort nach Südamerika und jetzt dort eine ganz wichtige Arbeit unter Kindern tut. Menschen lassen sich in Bewegung bringen. Ich sprach gerade vor kurzem mit jemand, der in einem hinduistischen und buddhistischen Land gearbeitet hat als Christ. Und sagte, wenn dort jemand diesen Glauben an Jesus weitersagt, dann kann es sein, dass er dafür 6 Jahre ins Gefängnis kommt. Das ist im Moment gerade so über den Daumen gepeilt, die Zeit, die man dann zubringen kann im Gefängnis. Wenn er nur persönlich zum Glauben kommt, ohne es weiterzusagen, dann reicht 1 Jahr Gefängnis. Wären Sie oder ich dann auch Christen, wenn wir wüssten, ich werde ein Jahr getrennt sein von meiner Familie, ein Jahr meinen Freundeskreis verlassen, wenn ich mein Leben Jesus anvertraue? Ich weiß es nicht, wir stehen nicht vor dieser Frage, aber Christsein ist sehr wertvoll. Es gibt Menschen auf der ganzen Welt, die bereit sind, auch Nachteile in Kauf zu nehmen, um diesen Schatz in Jesus zu entdecken, dieser Liebe Gottes. Wachsein hat mindestens 3 oder 4 Bereiche. Einmal Wachsein für das Wort Gottes. Denn alles wird vergehen, aber Gottes Wort wird weiter bestehen. Alles wird vergehen, aber Gottes Wort wird weiter bestehen. Wachsein für dieses Wort, nicht nur für die Tageszeitung, nicht nur für die Illustrierte oder die Fernsehinformationen. Wachsein für Gottes Wort, denn das wird es ja sein, was mich in die Ewigkeit begleitet. Der zweite Punkt ist Wachsein für das Gebet. Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 2, verharret im Gebet und wachet darin mit Danksagung. Verharret im Gebet und wachet darin mit Danksagung. Das ist die Frage, sind Sie in Ihrem Gebet wach? Beten Sie wirklich so, dass sich Dinge bewegen? Oder beten Sie nur so, dass Sie richtige Worte sagen und alles bleibt, wie es war? Die Frage muss ich mir auch stellen. Wachsein im Gebet mit Danksagung. Und gerade wenn man älter wird, hat man vielleicht viele Dinge zum Klagen. Vielleicht hat man aber auch viele Dinge zum Danken. Wachsein im Gebet mit Danken. Und dann heißt es, seid nüchtern und wachet. Der Teufel geht umher, euer Widersacher, wie ein brüllender Löwe. In diesem Anspiel sah man ja vorhin so eine schwarze Person, sie sollte den Versucher darstellen. Ich denke, dass jeder von uns von diesem Versucher immer wieder versucht wird. Der eine wird versucht, nur noch zu arbeiten, statt stille zu werden. Ein anderer wird versucht, viel zu früh sexuelle Erfahrungen zu sammeln, die nicht gut sind für ihn. Ein anderer wird versucht, zu Hause Tyrann zu spielen und seine Familienangehörigen zu schikanieren, obwohl das weder für ihn noch für die anderen gut ist. Ein anderer wird versucht, an der Wahrheit so ein klein bisschen vorbeizugehen, damit er finanzielle Vorteile davon hat. Und das könnte man beliebig fortsetzen. Der Versucher ist immer wieder da, aber Jesus schenkt uns Sieg, wenn wir wach sind im Glauben. Und dann steht noch 1. Korinther 16, Vers 13 und 14. Wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft und seid stark, alles bei euch geschehe in der Liebe. Seid wach für die Liebe. Ja, vorhin geöffnete Augen zu haben, um auch das Nächstliegende zu sehen. Wir sehen oft das Übernächste und übersehen dabei das Nächstliegende. Wach für die Liebe, das hieße auch für Menschen, die Gott uns in den Weg führt. Wach für das Wort, wach für das Gebet, wach, um den Versucher zu erkennen und auf Distanz zu halten, wach für die Liebe. Ich ließ mir noch einen Trick von Fernfahrern sagen, vielleicht kennen Sie den oder auch nicht, die ja oft nachts fahren müssen. Die pressen sich abends oft 1 oder 2 saure Zitronen aus, trinken die und dann sind sie die Nacht über relativ wach. Ich weiß nicht, woran das liegt, kann mir vielleicht irgendein Mediziner mal erklären. Kann sein, dass Gott uns manchmal so eine saure Zitrone zum Ausdrücken gibt, damit wir geistlich gesehen wach sind. Nicht, weil er uns nicht mag, sondern weil er uns weiterführen möchte, als wir bisher gewesen sind. Jesus hat hier das Bild noch des Feigenbaums erwähnt. Er sagte, wenn der Feigenbaum wieder Blätter kriegt und alles wächst, soll man sehen, dass der Sommer vor der Tür steht. Ist ja kein Geheimnis. Und wenn man den Feigenbaum mit dem Volk Israel vergleicht, das ist ein stehendes Bild der Bibel für das Volk Israel, dann soll man merken, wenn dieser Feigenbaum wieder Blätter kriegt und wächst, dann sei er nahe vor der Tür. Und das ist dann nicht mehr der Sommer, sondern das ist Jesus. Und nahe vor der Tür hieße nicht nur, dass er hier vor der Kirchentür wäre, sondern dass er wiederkommt und damit die Zeitgeschichte eine neue Dimension erreicht. Jeder 25. Vers des Neuen Testamentes handelt davon, dass Jesus wiederkommt. Über das Thema wird häufiger gesprochen als über das Thema der Liebe in diesem Neuen Testament. Jesus wird wiederkommen, der Feigenbaum wächst, das Volk Israel hat wieder einen eigenen Staat. Es nimmt zu, egal welche Schwierigkeiten da sonst sind. Es ist gut, sich darauf vorzubereiten, dass Jesus wiederkommt. Die ganze menschliche Geschichte hat ein Ziel. Nicht das Ziel, dass alle Wälder gestorben sind, sondern das Ziel, dass alle Erwählten mit diesem wunderbaren Sohn Gottes vereint werden, für immer. Und dass er über 1000 Jahre noch ein Friedensreich auf der Erde aufbaut. Wir werden vereint mit Jesus, das ist wichtig zu sehen, das ist das Ziel der Weltgeschichte, dass dieser Sohn Gottes mit denen, die er liebt, vereint wird. Es wäre schön, wenn Sie persönlich dazugehören. Es gibt ja viele Falschmünzen, es gibt viele Sekten, die den Zeitpunkt errechnet haben, obwohl hier steht, dass selbst der Sohn es nicht weiß. Denken wir an die Zeugen Jehovas, die meinten, dass 1914 Jesus wiederkam. Ein klarer Hinweis, dass es hier um eine falsche Gruppe, eine falsche Prophetie geht. Denken wir an die Adventisten, soweit ich weiß, haben die Ähnliches behauptet. Denken wir an den Neuapostolischen, wo der Stammapostel sagte, ehe ich sterbe, wird Jesus wiederkommen, er ist schon ein paar Jahre tot. Man sieht überall diesen Geist der Lüge in irgendwelchen religiösen Gruppen an der Arbeit. Die Bibel sagt, selbst der Sohn weiß diesen Zeitpunkt nicht. Und jeder andere, der ihn herausdeutet, wird natürlich offensichtlich eine Lüge verbreiten. Es gibt nicht nur Zeitfalschmeldungen, es gibt auch Personenfalschmeldungen. Denken wir an diesen Koreaner Moon, der diese Moon-Sekte oder Vereinigungskirche gegründet hat. Der sagt, ich bin dieser wiedergekommene Christus. Denken wir an diesen Playboy in der Schweiz, diesen Maharishi Yi, ein indischer Guru, der sagt, ich bin Jesus. Denken wir an diesen Verführer Jim Jones, der im Dschungel von Guyana 900 Menschen mit in den Selbstmord hineinnahm und sagte, ich bin Jesus. Der Feind ist immer ein Nachahmer, der versucht, das, was Gott tut, irgendwie auf schlechte Weise zu kopieren. Sei es, dass er einen falschen Zeitpunkt gibt, eine falsche Person, es ist immer so ein bisschen ähnlich und doch ganz daneben. Jesus sagt, wachet, wer mitarbeitet, wacht, der schläft nicht ein. Und ich denke, da ja heute Ewigkeitssonntag ist, an einen dänischen Philosophen und Theologen, dessen Namen Sie vielleicht kennen, Kierkegaard, der ließ vorher schon festschreiben, was auf sein Grabstein sollte und sagte, auf meinen Grabstein soll außer meinem Namen noch ein Spruch, nämlich ewig mit Jesus sprechen. Ewig mit Jesus sprechen. Das war das, worauf er sich freute. Es ist die Frage, ob wir uns auch darauf freuen, ob wir heute schon mit ihm reden. Jesus sagt, wachet, das heißt, lernt mich persönlich kennen, wacht, indem ihr das Wort liebt, das Gebet in eurem Leben intensiver wird, indem ihr Liebe übt, aber auch seht, dass da ein Versucher ist, gegen den wir auch wachsam sein sollen. Und wer mitarbeitet, schläft nicht. Hab Dank, Herr Jesus Christus, dass du auf der ganzen Welt Menschen sammelst, die dich kennenlernen, die deine Liebe erfahren. Danke, dass du der Sieger bist, dass du uns dein Wort gibst, das Gebet und dass deine Liebe sich bewährt. Amen.